Minuten und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns bei den Nostromo-Gesprächen. Wir befinden uns im Jahresendabschlussgeschäft und wie ihr, wenn ihr bei der letzten Folge schon eingeschaltet habt, schon wisst, machen wir heute so ein kleines Happening. Das letzte war mit dem Udo. Und weil wir es nicht ganz geschafft haben, alle drei zusammenzubekommen für Dark City, haben wir uns gesagt, okay, den Fred, den kriege ich aber nochmal alleine ran. Und so ist das alles ein bisschen aufgesplittet und wir haben heute ein weiteres schönes kleines Zweiergespräch und tatsächlich auch seit ziemlich genau einem Jahr mal wieder ein Zweiergespräch zwischen uns beiden, genau. Lieber Fred. Und damit hallo erstmal, lieber Fred, und schön, dass wir mal wieder zu zweit sprechen.
So sieht's aus. Hallo, lieber Basti. Willkommen zwischen den Jahren.
Die rauen Nächte sind angebrochen und aufgrund von Krankheit haben wir es komplett vergessen, da irgendetwas zu machen. Das können wir, haben das letztes Jahr gemacht. Macht ihr irgendwelche Rituale oder du irgendwas in der Art? Gibt es da irgendwas?
Also für, nee, überhaupt nicht. Es gibt Weihnachten und Silvester. Ansonsten ist die Zeit eine Zeit, wo ich hoffe, wirklich mal Zeit für rumfaulenzen und mal einen Film gucken habe. Aber es gibt keine Rituale. Hast du da was aller Rauhnächte oder sonst was anderes?
An die Rauhnächte werden ja bloß begangen, indem man ja Dinge verbrennt jeden Abend, in diesen Rauhnächten abends, damit du die halt manifestieren kannst und beim Universum dir was bestellen kannst. I don't know, aber meine Partnerin macht das sehr gerne. Aber uns hat es dieses Jahr Weihnachten komplett entschärft, was dann dafür gesorgt hat, dass wir sehr ruhige Weihnachten hatten. Denn es gab keine Familie, die zu Besuch hätte kommen können, denn wir waren ja krank.
Und seid aber jetzt wieder ein bisschen fitter.
So ein bisschen, würde ich schon sagen. Das haut so langsam hin. Genau. Aber wir haben halt die Zeit genutzt, um hier und da mal ein bisschen was zu schauen. Wir haben uns Stranger Things jetzt vorgenommen gehabt. Ich habe jetzt nochmal die vierte Staffel geschaut gehabt, weil Caro hatte sie noch nicht gesehen. Und damit wir vorbereitet sind auf Staffel 5. Und da haben wir gestern die sechste Folge der fünften Staffel schon abgeschlossen, es fehlen also nur noch zwei und dann sind wir eigentlich schon durch.
Da seid ihr ja schon weit. Ich habe nur angefangen und habe noch keine Lust drauf gehabt. Du kannst ja schon mal ein Zwischenfazit geben und sagen, doch, schau das an. Oder an mich und alle, die noch nicht angefangen haben. Schau weiter, schau.
Im Januar gibt es bei unseren lieben Kollegen von Steven Spielberg eine Spezialsendung zu Stranger Things. Dort bin ich zu Gast und dort werde ich in aller Ausführlichkeit über Stranger Things reden und vor allen Dingen auch dann über die fünfte Staffel. Ich will eigentlich gar nichts sagen.
Okay.
Ich glaube, das ist am besten, wenn man gar nichts sagt. Ich will da nicht irgend so ein Mindset schon mit vorgeben, dass man da irgendwie so ein Bias hat, wenn man sich das anschaut, sondern ich bin dann nämlich tatsächlich selber gespannt auf die Gespräche, die sich dann auch ergeben werden und zu welchen Schlüssen wir dann auch kommen werden, so als insgesamter Fazit.
Okay, dann bin ich da auch drauf gespannt. Ich habe mir den neuen Superman angeschaut.
Oh.
Und er gehört zu den besseren Comic-Verfilmungen, aber nicht zu, immer noch nicht zu denen, die man unbedingt geschaut haben müssen, muss. Er hat schon, das ist ja von James Gunn, der diese Guardians of the Galaxy gemacht hat. Und das merkt man schon ein bisschen, der ist wesentlich bunter, der ist schön, der ist lustig, der hat auch ein paar ernsthaftere Tiefen, die ohne eben düster zu sein, sondern wie gesagt, eher vom insgesamt Setting fröhlicher auszusehen. Und wenn man auf Superheldenfilme und Comicverfilmungen steht, darf man den ruhig gucken. Dann lohnt sich das. Aber ansonsten geht er in dem Boost trotzdem immer noch unter. Gehört nicht zu den drei, die man unbedingt gesehen haben muss.
Ja, also zum Thema Superheldenfilm hat sich meine Meinung in den letzten Jahren, Monaten jetzt nicht großartig geändert. Da werde ich sowieso noch meine Zeit mit meinem Sohn wahrscheinlich haben, wenn der das für sich entdeckt. Von daher lasse ich das alles auf mich zukommen. Ja. Das ganze Marvel Universe steht mir sozusagen noch offen.
Wenn du das guckst, sind das dann schon alte Kamellen quasi in 5 Jahren. Das ist der große Reboot war ja mit dem ersten Iron Man, ich glaube 2007 oder 2009. Dann ist das dann schon wieder 20 Jahre her. Dann steht schon wieder eine Neuverfilmung an.
Ja. Das wird alles kommen. Wir hatten das ja erst letztens gehabt, wo wir das Rätsel gemacht hatten und ich Spider-Man 2 gesagt habe und dann kam von dir der berechtigte Einwand, welche Spider-Man, ja, es gibt ja drei Spider-Man 2 und ab dem Moment ist eigentlich schon alles klar, wie es bei mir mit der popkulturellen Comic-Welt, Filmwelt bei mir bestellt ist.
Ist nicht so schlimm.
Genau.
Ja, nicht so schlimm.
Aber apropos quietschebunt und poppig, das wird's heute auf jeden Fall auch bei uns, denn wir machen heute einen kleinen Zeitsprung. Wir machen heute einen Zeitsprung, nämlich vor knapp 5 Jahren haben wir Folge 34 aufgenommen. Also 110 Folgen liegen jetzt zwischen dieser und ja, der Folge auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Und 5 Jahre ist schon eine krasse Zeit. Nächstes Jahr, also im Jahr 2026, begehen wir unser 8. Podcast-Jahr. Also das finde ich auch ganz schön krass. Genau, und jetzt können wir einfach hier mal ein paar ganz viele Sachen miteinander verbinden. Der Udo, der heute nicht hier ist, der ist ein riesengroßen Abenteuerfilm-Fan. Und da haben wir schon mal einen besprochen und da wird bestimmt auch noch einiges kommen. Jetzt kommen wir mit diesem zweiten Teil dieser losen Reihe, kommen wir daher. Und dann haben wir schon wieder einen Louis Teague-Film. Warum sage ich schon wieder? Wir haben nämlich schon mal hier über den Horror-Alligator gesprochen. Der war nämlich von Louis Teague. Das heißt also, heute kommt so ein bisschen was zusammen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr über dieses Gespräch und wo uns das hinführen wird. Denn so viel kann man schon mal sagen. Das, was wir heute besprechen, das ist so richtig All-American 80s Schlock. Und für viele eventuell ein Guilty-Pleasure oder ein Totalausfall. Und wir gucken mal, wo wir uns da heute irgendwo finden und was wir da rausziehen können. Und ja, wo uns das Gespräch hinführt. Meine Frage ist natürlich jetzt ganz klar und ganz klassisch. Hast du den Film schon mal vorher gesehen? Kannst du den? Und wenn ja, weißt du noch, wann du den zum ersten Mal gesehen hast?
Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass es den Film gibt. Ich wusste das auch schon lange. Ich habe den Diamanten auf jeden Fall ja im Fernsehen damals gesehen gehabt. Es liefen beide Filme in meiner Erinnerung im Fernsehen relativ häufig in den 90ern. Mhm. Und beim Schauen jetzt ich kann es einfach nicht sagen, ob ich den schon mal gesehen habe. Wenn, dann ist nicht viel hängen geblieben. Also wenn ich ihn gesehen habe, dann garantiert auch irgendwann im 90ern nebenbei, mal nachmittags, wahrscheinlich auch um Weihnachten rum im Fernsehen. Aber ich habe null Erinnerung. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du einen Bezug zu dem Film? Hast du eine Geschichte mit dem Film?
Mir geht's genauso wie dir. Also das ist so dieser typische Kabel-1-Film, der damals hoch und runter gelaufen ist, neben dem Diamanten. Und wenn der lief und nichts Besseres kam, dann hat man sich den einfach angeschaut. Und ich habe den bestimmt 2-3 Mal schon in den 90ern gesehen, auf jeden Fall. Ich kann mich entsinnen, wir hatten den auf jeden Fall mal auch aus der Videothek ausgeliehen, Anfang der 90er. Also,
wo sogar ausgeliehen?
Also da kann ich mich schon dran entsinnen, ja.
Also die zwei Charaktere, die ja neu drin sind, ich spoilere schon mal, der Juwel und der Diktator, das sind schon, das sind irgendwie Sachen, die mir bekannt vorkommen, aber ich konnte mich an quasi, wie gesagt, nichts erinnern, aber es kann auch nur beim Durchschalten mal gewesen sein, dass man es gesehen hat. Der Film war ansonsten für mich irgendwie, es kam da nicht viel hoch an Erinnerung. Aber die zwei Charaktere sind sehr hängen geblieben, da werden wir später drüber reden.
Na, ich hatte mir in den 2010ern, also Ende 2000er, frühe 2010er, da habe ich mir diese DVD-Box gekauft mit den zwei Filmen, die ich mir übrigens jetzt auch als Vorbereitung für das Gespräch auch angeschaut habe, in einer absolut unterirdischen Qualität, also das so mit ersten Scans, ich weiß nicht, woraus das Master besteht, aber es ist halt wirklich ganz gruselig. Und jetzt habe ich nur durch Zufall gesehen, ich hätte mir den auch auf Disney Plus anschauen können, wahrscheinlich in einer besseren Qualität.
Ja.
Nichtsdestotrotz konnte man schon sehen und erkennen, da steckt halt ganz viel Potenzial halt einfach drin. Also das sieht trotzdem gut aus, egal in welcher SD-Qualität ich den jetzt gerade gesehen habe, aber da ist schon ganz viel Visuelles drin, wo ich mir vorstellen kann, das sieht aufgemuftelt schon ein bisschen gut aus.
Ja. Also ich habe auf Amazon geguckt und da habe ich hier irgend so einen Channel für 7 Tage kostenlos dazu gebucht, wo der drin war. Und der ist, finde ich, richtig gut aufgearbeitet. Also ich habe, wenn ich ihn gesehen, schon mal gesehen habe, dann noch nie in so einer guten Qualität. Es hat wirklich ein super Bild, sieht immer noch aus wie ein 80er, aber als würde man ihm direkt vom Film gucken, vom Originalfilm abgucken.
Mhm.
Ja.
Ja. Vielleicht um das Ganze ein bisschen so einzuordnen, ich habe gesagt, das ist ja nur eine Fortsetzung und die kommt dann nicht von einfach so her, sondern der erste war natürlich ein riesengroßer Erfolg und hat auch dafür gesorgt, dass Michael Douglas und Kathleen Turner als als Filmpärchen sich große Beliebtheit erfreut haben und na selbstverständlich hat man dann noch nachgeschaut, könnte man denn nicht da eventuell einfach noch einen Film nachlegen? Und das ging recht schnell, dass man da ein Drehbuch schon fertig hatte und ja, da ging es eigentlich schon los. Jetzt muss eigentlich noch die Crew zusammengestellt werden. Und Kathleen Turner hatte so überhaupt mal gar keine Lust auf diesen Film.
Hm. Sie fand das Drehbuch einfach zu schlecht.
Und sie wollte nicht mitspielen und dann hat 20th Century Fox hatte dann eine 25 Millionen Dollar Klage an den Hals gedrückt, weswegen sie sich dann doch spontan umentschieden hat, hier mitzuwirken. Danny DeVito hat noch seinen Ring ins Feuer geworfen, denn der wollte hier ganz gerne Regie führen. Mhm. Aber 20th Century Fox hat gesagt, du hast hier bloß einen Fernsehfilm gedreht, du nicht. Erstmal noch nicht. Wir nehmen Louis Teague. Der hat sich mit Stephen King-Verfilmungen und vor allem auch mit dem Horror-Alligator schon einen kleinen Namen gemacht. Der wird uns hier die Arbeit gut machen. Das ist ein guter Handwerker. Den nehmen wir mit an Bord. Und produziert haben das die Douglas-Brüder, also Michael Douglas und sein Bruder.
Cameron Douglas?
Der Joel.
Joel Douglas.
Joel Andrew Douglas.
Ach, Cameron ist der Sohn, glaube ich, von Michael Douglas.
Genau.
Okay. Hm.
Ja, und dann ging es tatsächlich auch schon los. Dreharbeiten begannen. Während des Scoutings dieser ganzen Locations, dieser Außenlocations, gab es einen Unfall mit einem Flugzeug. Und dabei sind in Marokko 3 Leute umgekommen vom Produktionsteam und deswegen sieht man dann auch im Abspann, dass denen der Film und Diane Thomas, die das Original-Drehbuch vom ersten Teil geschrieben hat, die ist nämlich auch in einem Autounfall gestorben, und denen ist der Film gewidmet.
Genau, gemeinerweise, was ich also als Trivia-Fact echt gemein fand, Michael Douglas hat ihr einen Porsche geschenkt als Dankeschön für den Erfolg beim Grünen Diamanten und in diesem Porsche ist sie umgekommen.
Ah, damn it, ja. Scheiße. Das wiederum wusste ich nicht, das muss ich überflogen haben.
Ja, irgendwie bittere Ironie der Realität.
Ja, aber ansonsten, es schreit jetzt hier wirklich alles nach typisch klassischer Fortsetzung. Der typische zweite Teil, alles ein bisschen mäßig, nicht so gut wie der erste Teil, also die Vorzeichen stehen eigentlich schon schlecht und wir hatten uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, gerade wegen Kathleen Turner, dass sie ja da mehr oder weniger, vertraglich dazu verpflichtet wurde, hier mitzuwirken, ob man das sieht im Film. Und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwo Indizien finden, dass man das sehen kann, dass sie keine Lust auf diesen Film hatte. Und wenn ja, wo man das halt auch sehen kann. Ansonsten steht bei uns heute auf dem Tablett, wie hast du es vorhin so schön genannt, ganz viel Ethno-Kitsch.
Mhm.
Ich versuche einen Anfang zu finden und würde einfach mal wirklich mit dieser Geschichte anfangen, die nämlich in Medias Res startet. Mhm. Wir sind nämlich auf einem Piratenschiff und wir hören wieder Kathleen Turners Stimme. Ein kurzer Einschub, ich habe es diesmal im Original geschaut, also ich habe es gar nicht in der Synchro geschaut, aber ich muss sagen, ich kann mich natürlich selbstverständlich an die Synchro noch erinnern und meine Güte, ist die Synchro gut besetzt. Weil das ist halt sehr dicht alles am Original. Also das ist unglaublich. Also Traudel Haas klingt halt wirklich sehr stark wie Kathleen Turner und Volker Brandt, muss ich ja nicht drüber reden.
Der klingt auch wie Michael Douglas. Wir haben es in der Synchronisation geschaut und haben dann zwischendurch mal geswitcht und da ist auch Michael Douglas Originalstimme, er schlägt in die gleiche Kerbe.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, wir starten auf diesem Piratenschiff. Wir haben so einen typisch klassischen Theater-Hintergrund, ging komplett rot und dann halt diese Schiffskulisse und wir wissen, das ist jetzt hier wahrscheinlich in Erinnerungen oder eben halt ein Buch. Ein Ausschnitt vom Buch, hören wir den Voice-Over von Kathleen Turner und dann sehen wir eben halt so eine wirklich super kitschige Szene. Und ich habe es jetzt schon so auf dem Podcast gesagt, ich finde es immer toll, wenn Filme so ein bisschen Leseanleitung mitgeben am Anfang oder vor allem auch die Tonalität setzen. Ich finde, Romancing the Stone hat das damals ja auch schon ganz gut gemacht. Bloß hier ist das alles ein bisschen noch mehr auf 11 gedreht und ich finde, der Film sagt hier schon in dieser ersten Eröffnungsszene, wir gehen hier mal noch ein Stückchen weiter drüber und erhöhen hier nochmal ein bisschen das Tempo. Also wir drehen wirklich mal auf 11 hier. Wie fandst du denn diese Eröffnung auf diesem Piratenschiff?
Ich weiß nicht, ob ich das so einfach, ob ich dem einfach ein Siegel aufdrücken kann. So wie du sagst, zum einen denkt man so, oh Gott, was passiert hier jetzt? Und alles klar, die wollen, also das meinen die nicht ernst und es wird echt ganz schön, ja, klamaukig halt. Alles schön drüber und es hat trotzdem erstmal irritiert, muss ich sagen. Man muss ja erstmal, wenn man vor allem den ersten Teil nicht direkt davor geschaut hat, erstmal so wieder ein bisschen reinkommen und sich, wo schließt der Film jetzt an und dachte so, was, wo sind die gerade? Und dann dauert es eine Sekunde bis, ach ja, sie ist Schriftstellerin und wahrscheinlich ist das jetzt eine Traumszene. Und trotzdem fand ich das an sich nicht, ich habe die Idee, fand ich gut, aber ich fand es schon irgendwie leicht verstörend. Ich weiß nicht, wie das wie es genau sagen kann. Es ist man also wie gesagt, man braucht halt 2 Sekunden, um zu merken, so okay, alles klar, ihr wollt das halt so und gleichzeitig ist es so, naja, hätte man trotzdem irgendwie noch anders oder besser oder überzeugender machen können. Es sah nach so einem richtig schlechten Theaterstück aus, aber das sollte es ja auch irgendwie sein. Ich will mich nicht abschließend die Szene werten. Ich würde nur sagen, es hat auf jeden Fall erstmal verwirrt. Es war kein so, yeah, ich bin drin im Film, sondern okay, was wollt ihr jetzt und wie soll ich das jetzt einordnen? Und ich kann es immer noch nicht einordnen. Hat sich der Film, also den Ton hat er damit ja schon vorgegeben, aber bist du mit der Szene dann sagst, okay, los geht der Film oder ist das auch erstmal ein, wie bei mir, ein Moment der Verstörung gewesen?
Natürlich wirkt das halt einfach wirklich wie ein kompletter Fremdkörper im Film. Ja. Das sollte ja auch die Anspielung ja auch an den ersten sein, wo das ja ähnlich ist. Da fand ich von der Geschichte ja auch total kitschig, auch mit diesem Voice-Over. Aber das, was wir hier sehen, ist dann eben halt auch noch wirklich, aber wirklich super reduziert. Also wirklich ganz theaterhaft ist gar nicht richtig, sondern das ist wie so ein Kitsch- und Schundroman. Und, ja. Aber genau darum geht's ja eben halt auch. Sie schreibt ja diese ganzen Kitsch-Schund-Romane, diese Liebesgeschichten, diese fetten Klopper, die komplett inhaltslos sind. Und ich finde das sowieso ein spannendes Thema, was sie eigentlich für eine Autorin ist. Das wird hier nicht wirklich richtig transportiert, aber man kriegt grob schon mit, was sie eben halt eigentlich schreibt für einen Quatsch.
Ja.
Und ja.
Und in der Hinsicht passt es ja dann noch wieder. Deswegen kann ich mir das nicht abschließend beurteilen, weil im Grunde genommen ist die Idee klar und es passt. Auch was so richtig genervt hat, war zum Beispiel dieser permanente Sonnenuntergang im Hintergrund der Piratenschiffe, der eben einfach nur wahrscheinlich eine rot angemalte Leinwand war. Das sah so richtig schlecht aus. Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, okay, aber ich weiß ja, die macht eher so Romane in die Richtung. Also mir ist klar, was sie wollten. Deswegen war es verstörend, weil es gepasst hat, aber irgendwie auch nicht.
Genau. Und diese Eröffnungsszene endet mit einem sprichwörtlichen Cliffhanger, während er sich dann entscheiden muss, gibt er ihr den Vortritt im Boot oder zieht er dann von dann und ab dem Moment weiß sie dann nicht mehr, wie sie weiterschreiben soll und wir zoomen sozusagen raus aus ihrem Kopf, aus ihrer Schreibmaschine und befinden uns dann an der Côte d'Azur, war das, glaube ich, richtig?
Ich denke, also die sind danach auf jeden Fall in Cannes, soll auch, glaube ich, direkt das sein.
Genau, wir sind auf jeden Fall irgendwo dort, Yacht und er schwimmt und es ist alles, es geht eigentlich weiter mit dem nächsten Kitsch, um es vielleicht einfach so runterzubrechen. Und wir sehen eben halt, sie hat sich so ein bisschen in die Ecke geschrieben und ja, da sind wir mitten im Film. Die beiden sind also ein Pärchen, haben jetzt ein halbes Jahr lang eine Weltsegelung gemacht und Jetzt ist sie offensichtlich bereit für neue Abenteuer. Sie braucht Herausforderungen. Sie ist gelangweilt von dem halben Jahr und da drohen sich Konflikte an. Und ich finde, dass der Film relativ schnell ist, weil auf einmal gibt es dann halt schnell, werden sozusagen alle anderen Figuren schon in Position gebracht. Also unser Omar wird relativ schnell früh eingeführt, der Blumen mit dem Boot vorbeibringen lässt, dann treffen die sich, er wünscht sich von ihr, dass sie mit zu ihm kommt und eine Art Buch beschreibt oder was soll sie nochmal machen?
Na, er versucht ja die Macht in dem Land an sich zu reißen und sie wissen davon nicht viel und sie soll, glaube ich, das mit dem Buch begleiten und dann ein Buch darüber schreiben, was da passiert und was für ein toller Führer er ist.
Ganz genau. Also mir geht es darum, ob es ein Buch war, aber ja, es war ein Buch. Genau. Und das geht alles recht schnell. Also wirklich innerhalb von gut 10 Minuten, nicht mal 15 Minuten, ist so die komplette Exposition, ganze Ausgangslage ist damit eigentlich schon gesetzt für diesen ganzen Film. Und da muss ich wirklich sagen, da ist das Drehbuch wahnsinnig effektiv an der Stelle, um uns das rüberzubringen. Da kommt natürlich dann auch noch Danny Vito ins Spiel. Der sitzt dann in irgendeiner, was ist das, in irgendeinem kleinen Müllcontainer sitzt er da und hat nur auf Michael Douglas gewartet und erzählt dann seine Geschichte, was er in den letzten Wochen, Monaten alles so hat über sich ergehen lassen müssen. Das fand ich natürlich ein bisschen lieblos reingeschrieben, aber ich nehme das hin, weil wir wissen ja nach der Eröffnungsszene, welche Form von Film uns hier vorliegt. Also da kann ich den Film dann nicht übernehmen und muss auch gleich wirklich sagen, das ist halt ein Film, egal wie viele Logiklöcher hat, egal wie blödsinnig der teilweise ist oder quatschig und kitschig, ich habe von Anfang an gewusst, dass das ein Quatsch halt ist und deswegen ist mir das auch herzlichst egal. Also da können die Figuren von mir also auch aus dem Himmel fallen. Ich würde das halt einfach so hinnehmen. Wie ging es dir da eigentlich?
Es kommt drauf an. Also, dass der quatschig ist und klamaukig ist, finde ich vollkommen okay. Bei den Logiklöchern kommt es eben, da sind ein paar Sachen dabei und auch relativ am Anfang, wo ich sofort denke, also bis dahin, glaube ich, geht's halbwegs. Und finde ich, zum Beispiel, wie das die Übergänge gemacht sind, sogar richtig gut. Die schmeißt ja dann gleich ihre Schreibmaschine ins Wasser. Und die taucht unter, dann siehst du einen Taucher, der hat da was an dem Boot befestigt. Also das ist richtig gut gestreut, dass das später noch explodiert wird und so weiter, das geht richtig gut ineinander über. Aber wo es dann so gar nicht, also wo ich dann definitiv gedacht habe, was geht hier ab, ist, als der Messermörder kommt, also der Film ist ja quasi aktuell hier, richtig, der Messerstecher quasi den Oma ersticht. Und der aber nicht stirbt und die Auflösung ist, dass der ein Kettenhemd anhat. Man hat aber gesehen, dass das Messer in ihn reingestochen hat. Und da war dann quasi das Logikloch so groß, weil einfach entweder, also mein erster Gedanke war, ach, der inszeniert das gerade, es war ein inszenierter Angriff. Aber war es gar nicht, sondern es war ein Filmfehler, dass du ihn quasi zwar siehst, wie er erstochen wird, aber theoretisch hätte das Messer ja am Dings abprallen müssen, an seinem Kettenhemd. Und irgendwie, das sind so Dinge dabei, wo, also gerade, das ist mir gleich am Anfang gefallen, ich denke so, okay, das ist jetzt ein Fehler einfach. Da habt ihr euch einfach keine Mühe gegeben, das sinnvoll zusammenzufügen. Und da war ich schon so ein bisschen ärgerlich raus. Also
okay, also das finde ich spannend, weil das ist etwas, was, also sowas lässt mich halt völlig kalt. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Kevin Turner eigentlich genau das bekommen hat, was er im ersten Teil eigentlich immer wollte, ihren Prinzen, ihren Helden, und jetzt sogar noch mit ihm ein halbes Jahr lang um die Welt segelt, fremde Kulturen, andere Länder und was weiß ich noch alles sehen kann und davon so gelangweilt ist, dass er sich an den nächstbesten oder erstbesten Autokraten um den Hals wirft, um dann ein Buch für ihn zu schreiben. Und ich denke mir so wie, why? Also warum sollte ich das glauben wollen? Also was ist das für eine merkwürdige Welt? Also was will die eigentlich? Also ich habe das nicht verstanden.
Aber das thematisiert er. Ich glaube, das will der Film so ein bisschen ein bisschen Psychologie aufmachen, da sagt ja Michael Douglas an irgendeiner Stelle, erst hast du nicht gekriegt, was du wolltest und jetzt willst du nicht mehr, was du kriegst. Oder so, also ja, irgendwie ja. Ist da so ein Spruch drin. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, wo der Film das als Charakterzeichnung halt zeichnen möchte, dass wenn man die Wünsche erfüllt kriegt, dass man denen dann überdrüssig wird und sich ins neue Abenteuer stürzt. Ich dachte aber, sie wollte ja echt zurück nach New York. So hatte ich das zumindest aufgefasst, so wie ja. Es reicht mir jetzt. Ich möchte eigentlich wieder in meine City und einfach mal dort sein, wo ich mich auskenne.
Mhm.
Und dann kommt halt dieser Omar an und streicht ein bisschen Honig im Bart und auf einmal möchte sie noch mehr Abenteuer. Das fand ich, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann, ja. Was ich ganz schwierig fand, ist auch, also der Pärchenkitsch, den die da haben, das ist zweimal in dem Film, einmal, wo sie eben dann sagt, so sie geht und Michael Douglas so, naja, da kommt so schwülstige Musik und die stehen halt so da und ja, na gut, ja, ist halt doof, ne, dann gehst du halt, also so das, keine Szene, kein am Boden zerstört sein, sondern einfach, also dass das so emotionslos Abschied nimmt.
Mhm.
Und das ist später nochmal, als sie das mit dem, als, wo war denn das? Ach so, als er mitkriegt, wer der Juwel ist.
Ja.
Ja, ist ja doof jetzt. Ja, dann wird das halt nichts mit uns. Irgendwie ist das so eine ganz komische, also ist irgendwie,
ja.
Das sind so Sachen, wo ich sage, das Drehbuch ist nicht so gut, der Regisseur oder die Leute haben nicht gut improvisieren können, was auch immer, aber das, ich denke, was, also ich verstehe das jetzt nicht, was ihr macht. Und es ergibt für mich, also da bin ich dann raus. Also da habe ich das Gefühl, das war wirklich schludrig gemacht oder überhaupt nicht überzeugend.
Also da kann ich schon mal eins sagen. Also zum Ersten, also mit Louis Tick hat das überhaupt nichts zu tun. Der inszeniert hier wirklich echt sauber, der macht das gut.
Okay.
Der hat wirklich schöne Szenen-Transitions hat der drin. Also du hast es ja schon genannt, sie wirft die, die Schreibmaschine ins Wasser und dann hast du sozusagen gleich den Anschluss zu dem Taucher, der die Bombe an das Boot anbringt. Weißt du, das sind so eine coolen Inszenierung-Kniffs, damit dieser Film funktioniert. Das Problem ist halt, der Film hat eben halt inhaltliche aber auch wirklich ganz viele logische Lücken halt einfach da drinne. Also da haut viele Sachen nicht hin. Auch dieses emotional mit uns bonden und sozusagen was mit an die Hand geben, warum wir jetzt mitgehen sollten.
Ja.
Das schafft der Film ja tatsächlich nur über so einen MacGuffin. Ne? Also über den Juwel von Neil. Mhm. Der ist ja sozusagen nicht nur für Michael Douglas der MacGuffin, sondern auch für uns halt, dass wir da halt mitkommen. Und also der Film hat sozusagen ganz viele Tricks, Drehbuchkunst drin, aber hat halt kein Feingefühl und verliert sich dann. Da kann Louis Teak tatsächlich auch nicht viel rausholen. Und die Schauspielerin erst recht nicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich vorhin schon gesagt habe, Kathleen Turner, dass mir das ansieht. Bei der Verabschiedungsszene hat die so eisekalt gespielt und in ihrem Blick lag ein, ich mach den Take nicht noch einmal. Das lag da ihr ins Gesicht drin. Und das war so ein Moment, wo ich kurz nachgedacht habe, waren die zu dem Zeitpunkt schon verstritten? Weil das wusste ich ja noch von wie heißt das hier, wie heißt der Film von Danny DeVito, den die
zum Großkrieg.
Dankeschön. Da wusste ich ja, dass die danach total verkracht waren und sie nie wieder mit ihm zusammenarbeiten wollte. Ich wusste bloß nicht, wo dieser Streit anfing. Jetzt weiß ich natürlich, dass sie vertraglich verdonnert worden ist, ja diesen Film zu machen. Mhm. Und die hat sozusagen das Bare Minimum abgeliefert in diesem Film. Jetzt können wir vielleicht mal drüber sprechen, weil das Ding ist halt, natürlich kannst du ein Profi sein und du kannst einfach sagen, wisst ihr was, ihr habt mich jetzt dazu verdonnert, ich bin jetzt auch wie ein Profi und ich trage jetzt also auch mit Michael Douglas diesen Film, aber bei ihr sehe ich an ganz vielen Stellen, dass gesagt hat, ihr kriegt hier nicht mehr und ich zeig das jetzt auch. Wie ging dir das?
Ich habe davor das Trivia-Dings gelesen gehabt und habe am Anfang erstmal gedacht, was für ein Profi, weil ich habe mir das erstmal nicht angemerkt und hatte das dann damit, glaube ich, ad acta gelegt. Jetzt, wo wir dann vorhin auch nochmal drüber gesprochen haben, genau die Szene, die ich jetzt gerade gesagt habe, also wo du auch gesagt hast, du hast sie angesehen, eigentlich haben die ganz oft keine Chemie zusammen. Und die Momente, wo ich sie gern sehe, das sind nicht die, wo Michael Douglas dabei ist. Und das ist die, wo sie entweder alleine ist oder zum Beispiel mit dem Juwel von Neil zusammen oder sowas, wo ich eigentlich immer das Gefühl hatte, sie hat doch irgendwie Spaß dran. Oder ich sehe sie einfach gerade gern. Aber gerade diese Szenen mit Michael Douglas wirken sehr unterkühlt. Und ich hatte irgendwie da, glaube ich, immer eher gedacht, also mein, da war mein Gedanke immer so, was ist denn das jetzt für ein Drehbuch oder was für eine Inszenierung, das da, das kann ich nicht folgen, aber vielleicht spielte das da mit eine Rolle, dass die eigentlich die ganze Zeit dachte, ich will hier nicht sein. Macht weiter.
Mhm. Das, ja, also ich habe sowas die ganze Zeit unterschwellig gemerkt, gespürt und dann habe ich erst diese Trivia ja erst gefunden und dachte mir so, okay, also da scheint irgendwas tatsächlich auch mit da zu sein. Nichtsdestotrotz ist der Film so actionreich und so temporeich, dass da ganz viel sich davon auch wirklich echt verspielt, weil die halt ständig irgendwie auf der Flucht sind, laufen müssen, rennen müssen. Es gibt wenig wirklich Leerlauf in dem Film. So dass du gar nicht so viele Möglichkeiten hast, das jetzt zu hinterfragen, alles, muss ich sagen. Also das schafft der Film dann schon. Da ist er mit seinen 106 Minuten zwar schon üppig, aber trotzdem auf Zack.
Der Film ist vollgepackt. Also im Grunde eigentlich gibt es vieles an dem Film, was mir richtig gut gefallen müsste, theoretisch. Also ich bin ja auch ein Indiana Jones und Filme in der Art sind, haben bei mir prinzipiell auch einen guten Stand. Erstmal vom Setting her. Und der poltert ja ordentlich drauf los und gibt ja Stoff, also die ganze Zeit eigentlich weg. Es wird, glaube ich, zwischendurch manchmal ein bisschen ruhiger, aber eigentlich über den Film hinweg wird ständig irgendwas angezündet oder rumgeballert oder es rennen Leute weg. Passiert die ganze Zeit was. Da gibt es kaum Sekunden zum Durchatmen.
Weil du es schon gesagt hast, so Indiana Jones, wir sind gerade in dieser Zeit 80er Jahre, Prä-Indiana Jones mit Quartermain und was weiß ich, was es alles gab, gehört das eben halt auch mit dazu. Aber meine Beobachtung war, hier gibt es ein paar Setpieces, die ich dann allerdings in dem dritten Teil, der letzte Kreuzzug, wieder gesehen habe. Also einige Einstellungen, einige Situationen und Szenen, gerade auch der Juwel mit dem vom Neil, der mit dem Regenschirm da die ganze Zeit rumläuft, was er dann Sean Connery dann zum Beispiel dann tut. Also da waren ganz viele Sachen drin, wo ich dachte so, okay, der Spielberg hat den Film auf jeden Fall gesehen und der hat sich wahrscheinlich auch die Arbeit hier von Jan de Bont auch genau angeschaut und manchmal habe ich so Einstellungen, dachte so, Moment mal, die hast du doch eins zu eins, hast du die doch beim Kreuzzug gesehen, also gerade während die sich in der Wüste da verschanzen und von Omar gejagt werden und da in diesem Verschlag da sind, das kam mir doch alles sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ging dir das ähnlich?
Ja, also der Film fühlt sich an, ja, wie halt so ein super Trope, also so ein, als wenn da ganz viele Sachen drin sind, wo ich dann jetzt nicht gewusst hätte, wo, also nicht so gut, wie du das jetzt hättest sagen können, das kenne ich aus dem dritten Indiana Jones, aber das sind viele Sachen, wo ich dachte, das könnte jetzt auch ein Indiana Jones Teil 2b sein oder sowas. Ich hatte ziemlich oft das Gefühl, das ist so ein bisschen das Setting vom zweiten Indiana Jones, so vom Grundaufbau, nur dass es nicht in Indien spielt, aber die Leute hatten dort trotzdem auch komischerweise ganz viel turbanartige Sachen auf. Und mit diesem am Hof eines, am Hof quasi dort in so einem Art Wüstenstaat hat sich vieles wie der Tempel des Todes angefühlt. So vom Prinzip her, dass sie da so untergebracht sind. Weißt du, was ich meine?
Also die Verbindung habe ich tatsächlich gar nicht gezogen. Da fehlte mir wirklich das Mystische tatsächlich.
Ja.
Deswegen habe ich nichts gesehen und die Kinderarbeit fehlte hier auch.
Was ich noch gelesen hatte, aber auch schon vorgelesen hatte, ist, dass Sean Connery genau das mit dem, also es hat sich wohl Sean Connery abgeguckt mit dem, wie der Avner Eisenberg den Juwel vom Nier spielt und hat das für sich adaptiert. Und das ist der übrigens, also der Avner Eisenberg, der Juwel vom Nier, ich finde, der macht einen sehr guten Job. Der holt mich ab.
Das ist eine. Ich finde das Casting ja an der Stelle auch ziemlich witzig, dass man für den Araber einen Juden halt einfach nimmt.
Genau. Das habe ich dann auch gedacht, ja.
Und dann auch noch zusätzlich das Brownfacing noch betreibt. Also echt? Das kommt ja dann noch mit dazu. Ja.
Da habe ich gut drüber weggeschaut, anscheinend. Ist mir nicht so aufgefallen.
Ja. Es ist ähnlich vergleichbar wie, wie heißt er, Charlton Heston in dem, ich guck gerade, Live-Faktencheck.
Ja.
Im Zeichen des Bösen, meine
ich. Ah, im Zeichen des Bösen, den habe ich auf jeden Fall auch gesehen, aber es ist länger her.
Fantastischer Film. Auf jeden Fall, auch da hatte Charlton Heston durch das Make-up so ein leichtes Brownfacing, damit wie es ein Mexikaner eben halt ist. Mhm. Und so haben sie es hier auch gemacht. Und das bringt mich tatsächlich zu einem vielleicht interessanten Punkt in unserem Gespräch. Du hast es vor uns als Ethno-Kitsch bezeichnet. Wir haben hier ganz viele so eine kuriosen Sachen. Also die Darstellung der arabischen Welt und der afrikanischen Welt ist wirklich so überhöht und so überspitzt und so stereotypisch, wie sich das ein Durchschnittsamerikaner aus dem tiefsten Kansas wahrscheinlich nur vorstellen kann, wie die Welt da draußen wohl ist. Mhm. Und mit dem Blick aus dem Jahre 2025 auf diesen Film, wie wirkt denn diese Darstellung eigentlich heute auf dich?
Ja, speziell. sehr speziell. Es ist halt so wirklich so überspitzt, die Wilden in Anführungszeichen, ne, so, also mit diesem Blick aus Amerika, die tanzen natürlich die ganze Zeit, die spielen mit Messern rum oder tanzen ums Feuer. Und dann aber gleichzeitig ich habe mich gefragt, ob das so ein bisschen der Kitsch ist, auch wie wir haben den amerikanischen Ureinwohnern so Perlen geschenkt und die und quasi Gold gegen Glasperlen getauscht, mir fällt gerade kein schöner Überbegriff rein, aber die Ortsansässigen quasi in Arabien, also in Afrika, so die Arabischen und die Afrikaner, die haben natürlich die ganze Zeit amerikanischen Tant mit sich noch. Das also komische, übertriebene 80er Jahre Sonnenbrillen. Großartig fand ich das Kamel, also die Horte, die mit dem Ghetto-Plaster am Kamel ankommt. Was ich aber erstmal geil fand, weil man weiß das ja erstmal noch nicht, sondern die muss man. Ist erst in so einer Wüstenszene, ich glaube, das war am Flugzeug dort oder sowas.
Am Flughafen.
Am Flughafen. Wo die ankommen. Mhm. Und dann kommt auf einmal so 80er-Jahre-Musik, wo ich dachte, was ist denn das jetzt gerade für eine Soundentscheidung? Also so richtig fieses. Und dann kommt dieses Kamel mit dem Ghetto-Plaster an. Und ich muss sagen, es gab dann einige Sachen, wo ich trotzdem einfach schmunzeln musste. Auch wenn es wirklich eine sehr stereotypische und verkürzte Darstellung ist. Und es sind immer die Araber und die Afrikaner, also oder Nubier werden sie, glaube ich, genannt, die tauchen alle in Horten auf, immer im Kriegsschmuck oder also volle Bewaffnung oder voll im pseudotraditionellen Gewändern und immer daran, typische Sachen zu machen. Und zwar en masse und immer in Gruppen und immer am Feiern und ist schon echt, es ist speziell. Aber wie gesagt, der Ghetto-Blast auf dem Kamel, das hat mich schon ein bisschen, da musste ich schmunzeln.
Ja, also das ist so ein zusätzliches Indiz und auch einer von den vielen Gründen, wo ich sagen kann, ich kann diesen Film zu keiner Sekunde ernst nehmen. Ich kann dem diese ganzen Stereotype und das kann ich dem auch nicht übernehmen, weil der das selber alles nicht wirklich ernst nimmt. Also so überhaupt gar nicht. Das ist so blödsinnig überhört und überspitzt, wo ich mir die Frage stellen müssen, ob die da selber vielleicht gelacht haben. Wir können über den Cast durchgehen, ja. Also der Omar, ja, der Spiros Phokas, das ist ein Grieche. Der Eisenberg ist ein Jude. Die fliegenden Kamarasoff-Brüder, das sind Amerikaner, ja. Also das ist so eine Jonglier- und Zirkustruppe ist das. Also das sind alles Leute, die nichts mit Afrika und den arabischen Ländern da irgendwie gemein haben. Überhaupt nicht, gar nicht. Sondern die sind Teil einer amerikanischen Crew und machen da sozusagen so. Wir stellen uns das vor, so ein bisschen so ja. Fantasy ist das auch, so wie wir uns das vorstellen, wie es wohl da so wäre. Oder wie es eben halt so ein, wie ich schon gesagt habe, der kleine Amerikaner in Kansas, wo er irgendwie vorstellen könnte, dass es da draußen ist. Ich kann das nicht. Also ich finde auch diesen Blick der Amerikaner auf die Welt, finde ich halt auch einfach super faszinierend, weil es so lächerlich ist. Also es ist wirklich lächerlich und du siehst das ja in verschiedenen Zeitepochen, in Filmen oder in anderen in Büchern, wie andere Kulturen auch dargestellt werden, wie verkürzt der Blick da einfach nur ist. Das ist ja, da offenbaren sich die Amerikaner da eben halt auch selber. Also von daher, wie gesagt, ich kann das nicht ernst nehmen. Deswegen kann ich da auch keine große Kritik dran äußern, in irgendeiner Art und Weise. Weil der der Film sich auch null dafür interessiert. Also null. Weder für irgendwelche Religionen, das finde ich ja auch ganz spannend. Religion findet dort noch nicht mal wirklich eine Erwähnung. Also weder Islam, Christentum, sonst irgendwas. Das wird alles umschifft. Also alles, was nur ansatzweise irgendwie politisch hätte werden können, das hat man hier einfach umschifft. Der Film will nicht anecken, sondern der Film will in so einem Fantasy-Abenteuer-Setting einfach spielen und lasst uns in Ruhe. Das ist hier ein Abenteuerfilm.
Na gut, du hast halt den bösen Diktator, der da irgendwo im tiefsten Hinterland sein Kram macht und irgendwie sind da halt Amerikaner dabei und retten da die Welt. Das ist schon so ein bisschen politisch.
Ja, aber trotzdem geht es ja nicht darum, geht es ja dann darum, dass die dort ja einen anderen religiösen, also in dem Fall den Diamanten, ja eben halt finden sollen, dass er sozusagen das Volk wieder anführen soll. Also es geht ja schon irgendwie um nicht nur um den Bösen, sondern ja auch um das Gute sozusagen. Also und die Amis helfen bloß so ein bisschen zufällig helfen dabei.
Im politischen Statement finde ich es schon, weil das ist ja schon eine Spiegelung der Sachen mit, soweit ich mich da auskenne, nehmen wir Afghanistan oder Chile, wo es ja auch so ist, dass die Amis die guten, in Anführungszeichen, Gruppen vor Ort gegen die Bösen unterstützt haben aus Sicht der Amis. Also es ist schon irgendwie so eine Minimalverballhornung der...
Meinst du Chile mit Allende? Meinst du das?
Genau.
Aber den haben die doch eisekalt brutal gestürzt mit der CIA. Also das war ja wirklich so ein
Attentat. Die Konservativen, also die haben quasi trotzdem ja die Gegenkräfte zu Allende vor Ort gestärkt. Es war jetzt nur ein ganz schnell rausgegriffenes Beispiel. In Afghanistan haben sie ja doch, glaube ich, die Taliban aufgebaut gehabt oder so. Ist das denn jetzt alles?
Ja, ganz genau. Aber davon sowas spricht der Film ja gar nicht. Also das macht er ja gar nicht. Sondern unsere Helden sind hier nur zufällig da als Touristen in Anführungszeichen.
Aber ich habe da schon so einen. Es ist ja nur wirklich kein politischer Film oder sowas. Das ist nur so am Rand, aber ich hatte das schon so ein bisschen so augenzwinkernd in die Richtung für mich selbst gesehen. Der Amerikaner, der in der Welt unterwegs ist und da so ein bisschen den nicht so hoch entwickelten Menschen hilft mit Kraft der unserer hohen westlichen Zivilisation, um sich da, um das Böse zu besiegen in einem Land. Also ich hab den
Anfang. Findest du wirklich? Ich finde nämlich, dass der Film genau das umschiffen will. Genau das will der Film umschiffen. Der hat da ja gar keinen Bock drauf. Der will ja gar keinen politischen Kommentar machen. Der tut alles, um da dran rumzukommen. Das finde ich ja das Witzige.
Der versucht dann, deswegen sage ich ja mit so, der geht so in die Richtung, das Drehbuch ist ja in der Richtung. Die hätten ja auch einen unpolitischeres Setting wählen können, ohne den Diktator zu stürzen zu wollen. Ich finde, der führt das halt nicht weiter aus. Aber der ist ja von per se, von seiner Sache her, ist der ja dort und macht ja genau das. Und lässt dann das Thema aber in Ruhe. Weißt du, ich meine? Also es ist ja nicht so, dass der sich dann großartig darüber auslässt, sondern der macht ja einfach einen belanglosen Actionfilm draus, der Spaß machen soll. Aber das Grundsetting ist quasi das Setting. Dass es politisch ist. Weißt du, wie ich meine?
Also ich weiß, weil er sich das nur das Setting ausgewählt hat, macht ihm das aber nicht zu einem politischen Film.
Nein, auf keinen Fall, da hast du recht. Aber
weil den Bösewichten, den hättest in Chile, Argentinien, den hättest in Deutschland, in was weiß ich sonst wo, hättest den ja eigentlich auch geben können. Nur hat man da eben halt das Wüstensetting halt nicht. Und ich glaube, man wollte unbedingt auch so ein Wüstensetting haben. Und das hat mehr Abenteuerfeeling und dafür brauchst du dann trotzdem einen Willen. Und welchen Willen nimmst du denn dann? Also was dann halt auch noch irgendwie erklärbar ist, ohne dann eben halt drauf einzugehen. Also ich glaube, die sind wirklich vom Setting ausgegangen. Diesmal muss das in der Wüste spielen. Wir waren schon im Dschungel, jetzt müssen wir in die Wüste. Und dafür braucht man Bösewichte.
Es ist jetzt mutmaßend, aber ich hätte halt gedacht, man hätte genauso gut in der Wüste halt irgendwie so à la mehr Indiana Jones irgendwie so einen, irgendwie was Geschichtliches, irgendeine alte Sekte nehmen können, gegen die man anspielt oder irgendwelche alten Pharaonen wiedergeborenen oder so. Es hätte nicht der Diktator sein müssen. Also ich habe das, es ist, wie gesagt, der Mutmaßung. Bei mir ploppte das auf, wie als sollte es in so in minimaler und überhaupt nicht durchdachter und nicht politischer Film, aber so ein bisschen so ein Hinweis, wie, das ist ja auch genau die Zeit, die 80er, ne? Ist ja auch die One-Army, One-Man-Army-Filme. Wir gehen in die Welt raus und zerballern im Dschungel alles andere. Dass das und ja, tatsächlich, Vietnam lag noch nicht so kurz zurück und so alles andere, dieses, wir sind als Amerikaner in der Welt unterwegs und mischen uns in den, bei den weniger entwickelten Völkern ein oder Ländern ein und helfen ihnen ein bisschen mit unserer Übermacht. Dass das so, ja, quasi ein bisschen angelegt war, war mein Eindruck. Und dann natürlich nicht weiter ausgeführt und nur Spaß draus gemacht, aber so, wie, ja, das ist gerade ein Thema. Wäre meine Deutung gewesen.
Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es so ein bisschen der Zeit geschuldet ist, dem Zeitgeist geschuldet ist, dass man sich für so ein Setting entschieden hat, aber wirklich das komplett entschärft hat, von vorne bis hinten. Dass keine Länder fallen, keine Religion fallen oder irgendwas und dass das alles so oberflächlich wie möglich ist. Das ist so mein Eindruck. Aber man wollte eben nicht auf das Wüstensetting verzichten. Und ich glaube, das mit den Pharaonen und so, da musst du natürlich halt auch ein paar Produzenten ja auch überzeugen. Und ich glaube, wenn die davon nicht überzeugt sind, dann brauchst du dann halt ein anderes Set. Also da könnte ich jetzt auch nur mutmaßen, warum sie sich jetzt dann dafür entschieden haben. Aber wenn die vorher schon Setpieces hatten, so, oh, wir hätten ganz gerne irgendwas Cooles mit Düsenflugzeugen und sonst irgendwas, da muss das ja etabliert werden. Was hat das mit Pharaonen zu tun?
Das ist klar. Ne? Ja, ja.
Wenn das und da macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Das ist jetzt bloß halt die Frage, wie ist dieses Drehbuch entstanden? Ja. Das wäre jetzt vielleicht spannend rauszufinden. Da könnten wir uns die Sache schon ein bisschen annähern.
Ja, müssen wir aber auch nicht. Wir haben jetzt die müssen jetzt nicht in die Bibliothek gehen und da nochmal drei Wochen lesen zu dem Film. Das ich weiß nicht, dafür ist der Film ja zu er möchte ja nicht in die Tiefe gehen. Dann brauchen wir die Tiefe auch nicht reinlesen.
Ja, es ist in dem Film, ich meine, deswegen sagst du, der ist ja aus dieser komplett amerikanischen Sicht eben halt auch gedreht. Selbst die arabisch sprechende Menschen sprechen Englisch untereinander, miteinander zum Beispiel. Das sagt ja auch schon eine ganze Menge über die Tonalität von dem Film. Dass da wirklich auch der letzte Mensch, und ich sage es zum letzten Mal heute, der letzte Mensch auch in Kansas verstehen könnte, was die da sprechen sollen, ohne einen Untertitel zu lesen.
Aber was du da noch gesagt hast, das finde ich auch spannend. Die Frage ist, ob man es diesem Film, oder bei dir war es keine Frage, dass man es diesem Film einfach tatsächlich nicht so übel nehmen kann, weil der von vornherein ja sagt, wir sind da jetzt einfach unterwegs. Und das sind jetzt einfach, ist ja schlimm. Man hätte es auch in Deutschland spielen können, lassen können und dann wären halt lauter in Lederhosen Bratwurst essende, Bier trinkende Bayern unterwegs gewesen. Also dass das quasi, die wollen ja nicht sich dem den Leuten vor Ort annähern, um zu zeigen, wie es da vor Ort wirklich ist, sondern es ist einfach nur, es geht um die Exotik an sich und die ist austauschbar. Es ging nicht darum, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie, wer sind denn jetzt diese Nubier angeblich und was haben die tatsächlich, wie leben die tatsächlich oder wie leben die Araber, sondern es ging darum, gehen wir heute zu McDonald's, nee, wir gehen heute mal indisch essen und dann kriegst du halt das im indischen Restaurant, was dir da verkauft wird als indisches Essen, aber wenn du mit einem Inder hingehst, dann sagt er auch, naja, das ist jetzt eine ganz spezielle Küche und selbst die ist noch angepasst an euren Geschmack. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was wir essen. Aber das ist halt genau so, wie dieser Besuch statt zu McDonald's, heute geht halt zum arabisch Essen und afrikanisch Essen und dann kriegst du halt so ein Gesamt-Kitsch-Paket. Und dass es da andere Filme gibt, die aber so tun, als würden sie sich, mir fällt jetzt leider keine konkret ein, aber vielleicht hast du da was, Petto, Filme, die so tun, als würden sie sich für die tatsächlichen Menschen und Kulturen vor Ort interessieren und fahren dann trotzdem bloß Kitsch auf. Ich glaube, da gibt es also auch welche.
Also ein Film, der zumindest versucht, irgendwo dahinter zu blicken, so ein Versuch, aber auch nicht so wirklich. Lawrence von Arabien wäre jetzt so ein Ding, aber der ist halt nicht kitschig. Also der versucht da schon tatsächlich was, auch aus einer amerikanischen Sicht oder aus einer europäischen Sicht, versucht er da schon was zu erklären. Aber Also gerade aus der Zeit, was würde mir denn da einfallen?
Ich weiß aber auch nicht, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So Filme, die das ja wirklich instrumentalisieren und dabei so
Rambo.
Rambo und dabei so tun, als wären.
Teil 2 und Teil 3, ja.
Ja, auch spezielle Filme.
Genau, also die sind ja tatsächlich ideologisch, sind die halt einfach super, also wirklich nicht nur fragwürdig, sondern das ist halt einfach richtiger Scheiß. Dass die als Filme, als Actionfilme funktionieren, das ist was ganz was anderes. Deswegen schaut man die sich hier auch an, aber nicht aus diesen ideologischen Gründen. Wenn du dann einfach weißt, wie eben halt auch der amerikanische Auslandsdienst gearbeitet hat, wie der Staaten systematisch über Jahrzehnte destabilisiert hat. Hier an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich habe letztens eine ziemlich gute Doku gesehen von Anfang 2000 über die CIA und auch die Anfänge, wie die aufgebaut worden ist und wie die agiert haben. Mhm. Und ich sag mal es mal so, mein Weltbild, was im Jahre 2025 sowieso schon ohnehin ins Wanken geraten war, ist dadurch noch etwas mehr ins Wanken geraten. Viele Dinge, von denen man schon irgendwann mal gehört und gewusst hatte, die sich aber hartnäckig als Verschwörungsmythen gehalten haben, einfach von Leuten schon vor 20 Jahren bestätigt worden ist, was da passiert ist in vielen Regionen dieser Welt. Ganz klare Destabilisierung und das haue ich mal in die Shownotes. Könnt ihr euch gerne mal einen Tag damit versauen. Das ist wirklich 90% Talking Heads mit ein bisschen Archivmaterial noch eingeblendet, aber es ist einfach nur zu hart. Deswegen.
Genau das Richtige für Weihnachten.
Ja, das ist ja jetzt vorbei. Jetzt kann man sich aufs Jahr 2026 schon vorbereiten. Yay. Mal sehen, was da noch alles kommt. So, jetzt haben wir uns ganz schön in so eine Ecke rein manövriert. Ich muss aber sagen, um das vielleicht einfach so ein bisschen wieder abzufangen, wie gesagt, der Film, der versucht wirklich alles, was auch nur ansatzweise politisch sein könnte, religiös oder sowas, komplett zu umschiffen. Der will damit nichts zu tun haben, den interessiert das null. Gar nicht. Der interessiert sich auch nicht für diese Kultur dieser sogenannten Nubier. Das interessiert dann auch nicht. Wir kriegen sozusagen in Anführungszeichen sogenannte folkloristische Tänze oder irgendwelche Heiratsrituale. Es ist eine ganz nette Szene, aber also insgesamt ist halt ein weiteres Setpiece in diesem Film, was eigentlich ganz schön nichts sagt. Es gibt halt einfach nichts. Es macht auch nicht wirklich viel mit den Figuren. Es ist halt einfach da, weil es und das ist das, was du so schön als Ethno-Kitsch bezeichnet hast.
Aber der Film will ja auch Spaß machen und der will ja, wie gesagt, gar nicht irgendwie politisch oder sonst was sein. Und da macht er ja einige witzige Sprüche. Manche gehen total in die Hose. Ich habe aber zwei Lieblingssprüche.
Oh.
Der eine ist, den einen habe ich mir aufgeschrieben, der andere muss ich sagen. Der eine ist, den ich total, also der hat mir gefallen, ist, als Kathleen Turner, aka, ich habe den Rollennamen vergessen, erfährt, dass
John Wilder,
dass Colton, also Michael Douglas, gestorben ist und sagt, er würde niemals sterben, ohne mir Bescheid zu sagen. Finde ich großartig, fühle ich mich direkt in alle sämtliche Screwball-Komödien zurückversetzt, irgendwie mit Cary Grant und so weiter. Und die andere, Danny DeVito, als er endlich Michael Douglas, ich glaube im Zug, der sich im Zugversteck abholt, sagt, ich bin mir nicht sicher, was aber so in der Art, auf deinem Arsch wächst Rasen und ich bin der Rasenmäher. Es gibt viele Sprüche in der Art und manche sind einfach, denkst du, was denn das für Blödsinn? Aber da denke ich, was denn das für Blödsinn? Aber dafür hat es sich gelohnt.
Ja, ich glaube für mich der Spruch, der am meisten hängen geblieben ist, ist mit diesem Gefängnis, wo die da drinnen sind und die versucht, dieses Fenster da rauszukratzen und der Typ steht einfach nur auf und nimmt dieses Gitter einfach raus. Und weist einfach nur darauf hin, dass es eben halt hier diese Trockenfäule gibt.
Ja.
Genau, und dass das eigentliche Gitter ja die Wüste sei, aber das fand ich tatsächlich ziemlich witzig, ja.
Es hat gepasst, wir haben den Graf von Monte Cristo geschaut gehabt, vorgestern oder sowas. diese Neuverfilmung, diese französische, und da buddeln die sich ja auch über 15 Jahre lang raus, und da musste ich, als sie da anfing zu schaben und sagte, naja, mein Buch braucht sie 8 Wochen oder 8 Stunden oder sowas, dachte ich so, nein, du brauchst Jahre, und dann nimmt er das Fenster ab, das war schon echt geil.
Ja. Ja, nee, also so sprücheseitig muss ich wirklich sagen, ist der nicht ganz so stark wie der erste. Die Situationskomik ist auch nicht so cool. Das ist alles nicht so toll gestaged. Also das Drehbuch ist hier wirklich so, finde ich so, also eigentlich ist das so der Hauptgrund, warum dieser Film einfach nicht so gut funktioniert und deutlich hinter seinem Vorgänger steht. Ja.
Ja, es funktioniert tatsächlich vieles einfach irgendwie nicht. Das, das ist schade. Also und gegen Ende des Films verlässt es mich dann auch. Also dann trägt dann quasi die ganze Story irgendwie nicht mehr so. Also weil eben das, was zwischendurch passiert, einfach nur Klamauk ist. Das, was dann nochmal Spaß macht. Und der Rest ist ein poltert dann halt vor sich hin. Und dann gibt es immer ein paar noch schöne Augenblicke. Und dann gibt es aber, also ja, also zum Beispiel die Verfolgung auf dem Zug dann und sowas. Da, also es war kein Adrenalin bei mir in diesem Film irgendwie, also auch in den rasanten Action-Szenen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist die ganze Zeit so, wie man guckt halt so ein bisschen. Es ist ein guter Film zum nebenbei gucken, aber nichts, wo ich gebannt da sitze und denke, bei anderen, bei einem guten Bond oder eben bei Indiana Jones, den kann ich zum 1000. Mal gucken und feiere trotzdem dann verschiedene Szenen noch mit. Und hier ist es so, ja, okay, ein bisschen Action.
Also die Zugszene fand ich von den Action-Szenen am besten. Eben halt, weil sie mich an viele andere Zugszenen auch wirklich erinnert hat. Dieses da oben rumlaufen und so. Da musste ich halt auch tatsächlich auch wieder an der letzte Kreuzzug denken. Auch wo sie dann drinnen dann landen dann. Das erinnerte mich dann so eine Mischung auch aus Kreuzzug und vor allen Dingen spielt man das Lied vom Tod. Da ist ja auch viel im Zug. Das gerade mit diesen Stangen, wo die auf diesen Metallrohren da rumtanzen und die dann freigeschnitten werden und die dann runterfliegen. Ich dachte, Alter, wie haben sie denn das gemacht? Also wie viele Kameraperspektiven müssen die das wohl gedreht haben? Also das fand ich gut. Was mich in Summe dazu bringt, ich finde den handwerklich echt ganz gut gemacht. Also gerade von den Regieentscheidungen, die da passieren, aber auch von der Kameraarbeit. Also ja, ich finde, Jan de Bond macht da halt Jan de Bond Sachen mit seinen anamorphischen Objektiven hier. Der Film hat einen tollen Look, also ich mag das wirklich. Und hier wird dieses Abenteuerversprechen auch mit dem Look auch ein bisschen eingelöst. Also das Setting, mit so wie er es eingefangen hat, das finde ich echt toll. Und es gibt ein paar schöne Shots, das siehst du auch so. Die haben da einen schönen Verlaufsfilter mit reingebaut, um nochmal so ein bisschen diesen Sonnenuntergangskontrast zu verstärken und all so eine Sache. Also da ist wirklich ganz coole Sachen bei. Also ich finde den wirklich, den guckt man ganz nett weg. Aber ich müsste ihn jetzt in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahren wahrscheinlich nicht mal so schnell sehen. Aber er hat zumindest visuell sehr viel Spaß gemacht. Da, also waren viele Reize mit drin.
Definitiv. Also der sieht gut aus. Das kann ich sagen.
Von meiner Liste habe ich natürlich fast schon alles runter. Ich würde vielleicht gerne nochmal über dieses letzte Setpiece sprechen, nämlich das, wo unser Omar seine große Bühnenshow macht und sich seinem Volk präsentiert. Ich finde das irgendwie, ich finde, der Film sagt ja ganz krass, das ist wie, die haben diesen diesen Typen, diesen diesen Koordinator, diesen Rock-Promoter,
genau.
Den haben die da, der das da versucht, da so irgendwie zu inszenieren. Und ich mir die Frage stelle, wenn du frontal davor stehst, also direkt frontal, dann könnte das eventuell für jemanden, der noch nie sowas gesehen hat, funktionieren. Spätestens, wenn du ein bisschen seitlich drauf guckst, siehst du, dass das ja alles ein riesengroßer Hoax ist.
Ja.
Und bin mir da gerade gar nicht so sicher, wie das da funktionieren soll, dass der da die ganzen Leute da einlullen will. Die müssen doch merken, das ist eine riesengroße Show, ja. Aber
ich wusste nicht, was das von mir will. Also, oder was ich wusste, was die wollen, aber ich habe es nicht gefühlt. So ist echt. Das war eine Pseudo-Rock-Show, aber dass du da irgendwie zum Gläubigen wirst. Und das war, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es doch darum, dass die den Glauben, den die Leute an den Juwel vom Nil eigentlich haben, also an den an die Person, dass das, dass er diesen Glauben auf sich übertragen möchte, dass die Leute glauben, dass er übel der krasse Macher ist und mythisch und irgendwie in Flammen stehend, ja. Und da siehst du das und die Kamera fährt auch, also die Kamera, also die Inszenierung gibt sich ja gar keine Mühe, dass wir als Zuschauer genau diesen Mythos spüren, sondern wir sehen das ja die ganze Zeit entmystifiziert.
Ja.
Also wie von hinter den Kulissen.
Genau.
Und nee, ich, ja, also so wie du es gesagt hast, ist, man denkt sich, ja, aber echt jetzt? Also so ein, das, da ist dann der Film auch spannungsmäßig dann komplett vorbei, finde ich. Du bist einfach so, hä? Okay, das ist, ihr seid jetzt eigentlich schon durch mit dem Thema, das könnt ihr auch kürzer machen.
So. Was ich aber spannend fand, war tatsächlich diese, die haben hier mit Matte Paintings arbeiten müssen, und zwar beim Publikum. Immer wenn es einen Umschnitt zum Publikum gibt, sieht man ganz viele Menschen, aber nur ein paar ganz wenige bewegen sich. Und das hat mich kurz überlegen lassen, wie werden die das wohl gemacht haben. Und meine Vermutung ist, du hast ein, wie hast du eine Art Matte Painting vor der Kamera. Du hast tatsächlich den Bildausschnitt, wo sich Leute befinden. Die stehen sozusagen an einem festen Ort und dann wird um die drumherum gemalt ganz viele andere Menschen. So ähnlich, wie sie es auch bei Star Wars gemacht haben, na, wenn das Raumschiff da landet und überall diese ganzen...
die Starship-Troopers, ja, die aber eben stillstehen meistens.
Die Troopers, genau, genau. Und so fühlte sich mich da auch so an, dass da, keine Ahnung, 10, 20 Leute sich in diesem Wimmelbild bewegten, der Rest aber eher starr war.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Und schnell, schnell umgeschnitten zu Tight-Shots, wo du so 10 arabisch aussehende Menschen so irgendwie hast und dann wieder der Gegenschuss Schuss halt zu Omar.
Ja.
Und so hat man dann versucht, dann dieses Setting, die Größe so ein bisschen zu erzählen. Ich finde, der Versuch ehrt sie. Also ich muss wirklich sagen, also das ich weiß, was der Film da versucht und das glaube ich ihm halt auch. Aber ja, wie willst du sonst, keine Ahnung, so ein paar tausend Leute da halt hinbringen? Das funktioniert halt nicht. Also das hätte ja sämtliches Budget oder sonst irgendwas halt gesprengt. Mhm. Und ich glaube, da hätte man wahrscheinlich eine dortige Regierung mit einfließen lassen müssen. Und die hätten wahrscheinlich das Drehbuch lesen wollen und da. Also ich sehe da Probleme, aber trotzdem, ich finde es nett getrickst, um es vielleicht mal so zu sagen. Aber ansonsten, du hast absolut recht, das macht überhaupt keinen Sinn aus der Perspektive. Wir sehen, es ist eben halt ein riesengroßer Hoax. Wir wissen es. Ich hätte es ja gerne mal wirklich gesehen, wie es aus der Perspektive eben halt
von den Leuten, die da unten stehen.
Genau, aus dieser, ne? Aber sei es drum. Wie gesagt, der Film ist da halt einfach null bemüht. Das plätschert das in Anführungszeichen Abenteuer so vor sich hin. Wir haben dann wieder so eine gefangenenfeste Szene, wo der Villain seinen Plan verrät. Beiden, die Joan und den Jack, der an diesen Faden da aufhängt, wie aus ihrem Buch. Das fand ich tatsächlich auch noch einen netten Gag. Mhm. Wo der Gordon dann noch immer sagt, welcher irre Mensch denkt sich sowas aus oder Psychopath.
Ja.
Und sie sagt so, oh, das habe ich in meinem dritten Buch geschrieben. Das war ganz nett, ja. Aber ansonsten, ja, ich weiß tatsächlich schon gar nicht mehr, was die letzte Einstellung ist, also wie dieser Film eigentlich endet.
Na, die sitzen in diesem Boot zusammen wieder. Also im Sonnenuntergang, wahrscheinlich auch Côte d'Azur, hätte ich jetzt vermutet. Aber diesmal ist es ein Segelboot, weil das Boot, das andere ist ja, es könnte also sonst wo sein, aber sie sind im Segelboot zusammen. Also wieder, entweder wieder glücklich vereint oder wieder zurück alles auf Anfang und eigentlich für einen dritten Teil prädestiniert, um gleich mit einem Streit auf dem Boot wieder anzufangen.
Aber ein dritter Teil blieb ja dann aus und ja, damit ist dann diese kurze Abenteuer-Serie dann auch geendet. Also da gab es dann auch nichts weiter mehr und vor allem spätestens mit dem großen Zerwürfnis zwischen Kevin Turner und Michael Douglas, da wäre auch nichts mehr gekommen. Und ein Erfolg an der Kinokasse war es auch nicht großartig. Also der Film hat zwar seine Kosten eingespielt, aber kein großer Erfolg. Und naja, die Kritiken waren jetzt auch nicht sonderlich positiv.
Ja, okay. Aber muss ich auch sagen, zu Recht. Denn das ist, als Guilty Pleasure geht der Film vielleicht durch, aber als großes filmisches Highlight im Schaffen der Menschheit... ihr nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Ja gut, ich würde sagen, Damit haben wir es. Lass uns einfach ans Fazit reinschlendern. Fred, hau mal raus. Was ist dein Fazit zu Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil?
Also, ich hatte auch Spaß an dem Film. Und würde jetzt den Film jetzt nicht komplett sagen, schmeißt ihn weg und guckt ihn nie wieder an. Wir hatten ja auch schon gesagt, das, was da ein bisschen, was da zu schwierig zu sehen ist, kann man dem Film mitunter einfach verzeihen. Aber wenn man den schaut und nicht gerade ein riesen Fan ist, dann reicht es so im Halbschlaf morgens zum Kaffee den anzumachen und nebenbei die Nachrichten am Handy zu lesen. Und bei den geilen Gags dann, die funktionieren, zu lachen. Also es ist, ist ein netter Abenteuerfilm, aber gerade so nett. Es gibt Sachen, die wie Catherine Turner und Michael Douglas und Danny DeVito, mag es Leute, die ich einfach immer wieder kernsehe. Mhm. Die mag ich einfach auf der Leinwand. Dann der Evner Eisenberg, der den Juwel spielt und auch der Grieche, ich habe den Namen gerade, Spiros Forkas oder so ähnlich heißt der, ne? Der hat
Spiros Forkas.
Der hat den Diktator gespielt. Ich finde, das sind auch Leute, die ich an sich gern gucke, aber so wie wir jetzt herausgearbeitet haben, im Grunde genommen das Drehbuch versaut ist, dass der Film in Genuss wird. Weil die Zutaten waren da. Das ist wie eigentlich, als wären die Zutaten waren da, aber man hat das falsche Rezept aus dem Regal gezogen und hat die falsch zusammengemischt. Und es schmeckt halt nicht so geil, wie es hätte können. Das ist mein Fazit. Ja.
Okay, da, ich schließe mich da einfach mal an. Also das ist so, ich sehe den Film irgendwie gerne, also wegen seinen optischen Reizen. Ich mag die Setpieces schon sehr. Ich mag die Arbeit von Teague und von De Bond. Ich sehe Douglas Turner und DeVito sehe ich gerne. Ich habe aber auch wirklich was übrig für den Spiros Forkas, der ja auch bei Rambo 3 ja auch mitgespielt hatte.
Ich weiß ein bisschen, ich habe gar nicht geguckt, wo der noch, woher.
Ja, das ist der Typ, der wie Omar Sharif aussieht, was genau. Auch Elster Glanz für ihren Gag ja dann sozusagen ja auch genommen haben. Wo die dann sagen, ne, du kennst das Ding, oder?
Ja, ich habe schon der Welt. Ja, ich gesehen, aber es, und das ist auch das, woran man bei ihm halt immer erstmal, Omar Sharif spielt mit. Und da gab es auch noch andere Filme, wo ich eben wo ich da auch erstmal aufgesessen bin auf
den genau. Atom. Ja, dann ist dieser Film halt einfach komplett Banane. Also das kann man vielleicht einfach sagen, der Film ist komplett Banane. Dieses Setpiece mit dieser, was ist das hier mit diesem Düsenflugzeug zum Beispiel? Das ist doch totaler Quatsch, ist das alles. Also das ist richtiger Quatsch ist das. Und das ist so, das plätschert vor sich hin, das ist 80er Jahre Kitsch. Mhm. Aus richtig typisch amerikanische Weltsicht, minder bemittelt, möchte ich jetzt ganz vorsichtig sagen, einfach nur, weil der Film ist halt einfach blöd, aber er macht irgendwie auch Spaß. Also für mich ist das so eine Art Guilty Pleasure, ich ziehe trotz alledem den ersten immer vor, aber wenn ich den gesehen habe, dauert es nicht lange, dass ich sage, ach, den würde ich mir jetzt vielleicht auch nochmal anschauen. Also werde wahrscheinlich noch ein paar Mal zu dieser DVD in meinem Leben greifen, vielleicht noch 2-3 Mal, mal schauen, wie wir uns sehen. Ich werde euch da draußen darüber informieren. Ja, tut das. Ansonsten hatte ich eine nette Zeit, aber aus, ich sag mal so, aus einem Blickperspektive von 2025 ist das wirklich echt einfach ein sehr besonderes Zeitzeugnis. Keine Ahnung, was es uns über die Welt damals sagt, aber es ist eine sehr merkwürdige Welt, die uns da gezeigt wird.
Ja. Dann haben wir den Film, glaube ich, gewürdigt. Wir haben ja auch, wir haben ihn nicht nur runtergeredet, sondern wir haben eben auch die schönen Seiten am Film betont.
Ja, würde ich sagen. Was mich auch dazu bringt, kleiner Ausblick für die kommenden Folgen, was passiert. Wir werden auf jeden Fall Dark City nachholen. Wir schauen mal, wann wir es reinkriegen. Sehr wahrscheinlich wird es Ende Februar gehen, denn im Januar erwartet uns natürlich der Japanuary, da werden wir auf jeden Fall wieder über einen japanischen Film sprechen. Welcher das jetzt genau werden wird, ist noch nicht ganz klar. Da gibt es so 2-3 in der engeren Auswahl. Mhm. Hier ist natürlich auch immer eine Frage der Verfügbarkeit. Da bleibt einfach dran. Der Fred hat eigentlich für heute einen ganz anderen Film ausgesucht. Und da hatte ich vorgeschlagen, das wäre ganz cool, wenn wir den vielleicht in einer Dreierkonstellation sprechen. Magst du vielleicht kurz nochmal sagen, was wir eventuell oder sehr wahrscheinlich im kommenden Jahr noch für einen Film erwarten können von dir?
Ja, und zwar habe ich Bakuhu Banzai ausgesucht. Der Film ist mir einmal vor längerer Zeit untergekommen und ich dachte, das ist was für unseren Podcast. Und wie ich dann erfahren habe, ist das, bin ich durch zu einer Minderheit, die ihr nicht kennt, naja, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall gibt es da wohl viel drüber zu erzählen. Da lag ich also richtig und da freue ich mich schon drauf. Da werden wir wohl alle unsere Kompetenzen zusammenschließen müssen.
Ich bin sehr gespannt, was wir bei dem Film zusammentragen. Der Film wird ja wirklich sehr, 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 sehr kultig verehrt in ganz vielen Kreisen und hat einen gewissen Kultstatus und vor allen Dingen sehr kontrovers, wie er besprochen wird. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und da habe ich schon gesagt, das wäre in der Dreierkonstellation besser. Aber das werden wir alles im nächsten Jahr herausfinden. Mhm. Und deswegen möchte ich jetzt an der Stelle nochmal das Wort an unsere ganzen vielen Menschen da draußen richten, die uns hier zugehört haben. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Mhm. Jetzt nun schon ins achte Jahr hinein. Und wir würden uns wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einfach mal bewertet oder einfach ein Like gebt, aber vor allen Dingen auch eine Bewertung ist schön. Ihr könnt uns auch gerne, das ist ja schon ein paar Mal geschehen, eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns gerne auch bei Podigee auch ins Blog reinschreiben, in die Kommentare, wir lesen das alles. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Schön, dass ihr alle immer einschaltet und wenn es euch auch freut, dann lasst uns, wie gesagt, ein bisschen Liebe da. Und bis dahin wünschen wir euch allen, sofern ihr das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2026. Und für die, die das erst im Jahr 2026 hören, ein gesundes neues Jahr. Und passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Kommt gut rein. Ciao, ciao.